Voodoo-Wirtschaft. Als George Bush Senior im Jahre 1980 in den USA gegen Ronald Reagan um die republikanische Präsidentschaftsnominierung kandidierte, bezeichnet er Reagans Wirtschaftstheorie als Voodoo-Wirtschaft. Reagans Idee, die natürlich nicht wirklich seine war, sondern etwas, was seine Polithändler für ihn in einsilbigen Wörtern auf seine Spickzettelkärtchen schrieben, lautete: Wenn man die Staatsausgaben allgemein senkt, dafür aber die Rüstungsausgaben vervielfacht, die Steuern für Reiche senkt und die Regulierung der Wirtschaft aufhebt, dann würde dies irgendwie wohl auf magische Weise, daher auch der Name Voodoo-Wirtschaft, die Ökonomie derart stimulieren, dass es Wohlstand für alle gebe und Manna vom Himmel regnen würde. Nachdem Bush Reagans Vizepräsident wurde, hat er nicht mehr seine Kritik an Reagans Theorie wiederholt, was ich ein bisschen sonderbar finde, weil eine falsche Theorie nicht plötzlich richtig wird, nachdem man selbst ein bestimmtes Amt bekleidet. Da hat jemand möglicherweise die wissenschaftliche Methode nicht richtig verstanden. Wie auch immer, Reagan war ein Mann seines Wortes und setzte seine Wirtschaftstheorie beherzt um. Das Ergebnis war, wie vorhersehbar, ein explodierendes Haushaltsdefizit, das zu einem Schuldenberg führte, das 40 Jahre später immer noch im Weltmaßstab seinesgleichen sucht. Und jetzt haben wir die Corona-Krise. Auch jetzt übt man sich wieder in Voodoo-Wirtschaft. Diesmal hat man schlicht die Wirtschaft zum kreischenden Halt gebracht und hofft, sie durch heftige Subventionen wieder zum Laufen zu bringen. Kurz zur Erinnerung nochmal, wie das Ding eigentlich funktioniert. Der Staat nimmt Geld in Form von Steuern und Abgaben ein. Diese stammen direkt und indirekt aus wirtschaftlicher Tätigkeit. Gibt es keine wirtschaftliche Tätigkeit, gibt es dann auch keine Steuern und Abgaben. Wenn Firmen pleite machen, dann zahlen sie keine Gewerbesteuer, keine Umsatzsteuer und so weiter mehr. Wenn Kapitaleigner keine Kapitalerträge haben, zahlen sie keine Kapitalertragssteuer mehr. Wenn pleitegegangene Firmen ihre Mitarbeiter entlassen, zahlen diese keine Lohnsteuer mehr. Dann kann das Arbeitsamt kein Arbeitslosengeld zahlen, mangels Steuereinnahmen. Dann können die Mieter ihre Mieten nicht mehr bezahlen und somit Vermieter ihre Grundstücksteuer nicht. Und ohne Steuereinnahmen gibt es logischerweise auch keine Subventionen. Alle diese Aussagen basieren naturgemäß auf der Prämisse, dass wir das kapitalistische Wirtschaftssystem beibehalten. Man könnte die Krise durchaus dazu benutzen, um einen Systemwechsel zu vollziehen. Man hätte das früher auch machen können. Die Weltwirtschaftskrise in den 20er und 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts wäre die perfekte Gelegenheit dazu gewesen. Das wird jedoch nicht passieren und es ist mir auch lieber so, weil die bürgerliche Mehrheit im Bundestag nicht nur nicht will, sondern auch nicht könnte. Sie würde die notwendige sozialökologische Transformation zu einer Postwachstumsökonomie genauso vermurksen, wie sie so ziemlich alles vermurkst, was nicht in der Standardfibel der Business-as-usual-Politik steht. Und selbst da agiert sie oft deutlich weniger als brillant. Ich könnte die vorhin erwähnte Variante des Reise nach Jerusalem-Spiels noch lange ausspinnen, höre aber hier auf, weil die GroKo für alle diese Probleme eine ganz tolle Business-as-usual-Lösung gefunden hat. Wir nehmen einfach Schulden auf. Davon verstehen immerhin die Damen und Herren Berufspolitiker etwas. Gelernt ist gelernt. Es gibt auch ein paar vordergründig plausibel klingende Argumente, wieso das gut gehen könnte, vielleicht. Eines lautet: Wir hatten jahrelang die schwarze Null, stehen also so kreditwürdig da wie kaum ein zweites Land auf Erden, und weil deshalb unser Staatsschuldenniveau vergleichsweise niedrig ist, nicht an sich natürlich, aber relativ zu Italien oder den USA, da können wir uns neue Schulden durchaus leisten. Unglücklicherweise gibt es ein paar Haare in dieser speziellen Suppe. Eines davon lautet: Woher soll denn dieses neue Schuldengeld kommen? Selbst wenn man die EU-Verträge verändern würde, um der EZB die Möglichkeit zu geben, nationale Anleihen ihrer Mitgliedsländer direkt zu kaufen, wäre dies fiskalisch nichts anderes, als wenn ein schnurrbärtiger Obrist mit Sonnenbrille irgendwo in Lateinamerika befiehlt, die Notenpresse anzuwerfen. Das geht eine Zeit lang gut, meist aber nicht lange, weil im Internetzeitalter sich Information schnell verbreitet. Die Anleger riechen schnell, dass der Braten ranzig ist, und ziehen ihr Geld schnell aus dem Land ab. Dann geht es für lange Zeit ziemlich schlecht. Auf dem offenen Markt bekommt Deutschland vermutlich vergleichsweise günstige Konditionen. Allerdings wird schon der Konkurrenzdruck dafür sorgen, dass dieser beseligende Zustand nicht sehr lange anhalten wird. Wie das funktioniert? Angebot und Nachfrage. So ziemlich alle Länder der Welt werden jetzt versuchen wollen, ihre plattgetretenen Ökonomien auf Pump wiederzubeleben. Das heißt, alle werden um fremdes Geld am offenen Markt konkurrieren. Sie werden immer höhere Zinsen und auch andere günstige Konditionen, wie zum Beispiel bevorzugte Bedienung von Anleihen für bestimmte Geldgeber, anbieten müssen, um ihre Anleihen platzieren zu können. Die anderen werden auch nachziehen müssen. Es kommt zu einem verschärften Bieterwettbewerb derer, die Anleihen bieten, für die sie Nachfrage erhoffen. Irgendwann werden die Zinsen so hoch und die Konditionen so günstig sein, dass man die Schulden realistischerweise nicht bedienen kann, was wiederum zu einer weiteren Steigerungsrunde führt, weil man dann saftige Risikoaufschläge auch noch anbieten muss, wodurch die Rückzahlbarkeit der Schulden auch nicht gerade wahrscheinlicher wird. So etwas nennt sich unter Wirtschaftswissenschaftlern ein Schneeballsystem. Die ersten Investoren werden aus den Einlagen von späteren Investoren bedient. Die letzten beißen irgendwann die Hunde. Das sogenannte Pilotenspiel, Kettenbriefe oder Frauenschenkkreise basieren alle auf Schneeballsystemen. Kriminalisten sprechen vom Ponzi-Schwindel nach dem berühmten US-Betrüger Charles Ponzi. Tja, ich fürchte, fiskalische Solidität sieht dann doch ein bisschen anders aus.